Und da ist Deutschland einfach ein Steuerparadies. Ne? Und wenn man seine Kryptoassets für ein Jahr hält, ungestaked, dann wird das eben steuerfrei bleiben. Ein riesen Klumpenrisiko, wie man ja so schön sagt, vorhanden. Bitte halte mich accountable dafür. Ich glaube nicht, dass es eine klassische Rallye die über 100k gibt. Ich glaube, dass wir mindestens die 189 erreichen und wenn wir gut sind, 237.
Im nächsten Bullrun.
Ja.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto Nerds Experts Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe wie immer einen spannenden Gast aus der Krypto-Szene mit dabei. Und heute sprechen wir mit einer weiteren Börse und ich habe mir heute den Julian Hötzel von Bitvavo geschnappt. Herzlich willkommen, lieber Julian, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, Erich, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du, wir haben uns ja schon auf ganz vielen Events getroffen. Wir sind im regelmäßigen Austausch. Ich glaube, das letzte Event war das vom Bundesblock in Berlin, wo wir zusammen unterwegs waren. Und jetzt ist es endlich mal an der Zeit, dass wir miteinander sprechen und einfach mal schauen, wie geht's mit Vavo? Was gibt's aber auch vielleicht für Makro und andere Themen gerade im Markt, die man mal besprechen sollte? Und dafür erstmal danke, dass du mit dabei bist. Julian, ich würde sagen, lass uns doch erstmal so reinstarten. Wer bist du? Was machst du? Ich habe schon ein bisschen was vorweggenommen, aber erzähl nochmal so aus deiner eigenen Warte, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest, als auch wie du in vielleicht den Bereich Krypto gekommen bist.
Ja, gerne. Ich bin seit ungefähr mehr als einem Jahr jetzt bei Bitvavo für das Business Development in den nordischen Ländern und in Deutschland zuständig. Auch als Trading-Experte auf einigen Keynotes, Panels oder auch teilweise Podcasts, wie jetzt bei dir zum Beispiel unterwegs. Und ich bin eigentlich zu Krypto gekommen relativ früh, also 2013, da kamen irgendwie zwei Holländer zu mir, da hatte ich noch in Kalifornien studiert und meinten, guck dir mal Bitcoin an, du interessierst dich doch fürs Traden. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, boah, was ist das denn für ein Hexenwerk? So, da war der, glaube ich, bei $800 oder so und ist dann irgendwie innerhalb von ein paar Monaten wieder runtergeschmiert. Ja. Da musste ich mir aber erstmal das Whitepaper durchlesen und es hat auch, glaube ich, 3 Jahre gedauert, bis dieser ganze Mythos wieder aufkam. Irgendwann hatte ich mir dann eine Wallet erstellt, aber glaube ich erst 3-4 Jahre später und dann ja, ließ es mich nicht mehr los. Da war ich damals noch bei der Commerzbank aktiv im Corporate Banking und irgendwann war es dann so weit, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte da weiterhin einsteigen und mich mehr mit der Thematik Blockchain und Finance befassen. Ja, und jetzt bin ich seit 5-6 Jahren professionell im Kryptomarkt aktiv.
Ja. Wir haben einige Parallelen und das ist ganz, ganz spannend. Du kommst aus der Bank, wir beide sind gelernte Bankkaufmänner. Du hast mal in Lüneburg gelebt und studiert, ne, glaube ich, war das.
Und studiert nicht, aber gelebt.
Genau, richtig.
Genau, die Liebe hat es mich dorthin gebracht.
ja, same ja. Bei mir, genau, richtig. Also schon coole sagen wir mal, Überschneidung, die man da gefunden hat. Und du hast mal beim LSK Lüneburg gespielt, die jetzt gegen Werder Bremen tatsächlich im DFB-Pokalfinale spielen. Und da haben wir auch schon eine kleine Überleitung zu euch mit Bitvavo, ne?
Also ihr seid das wäre überragend gewesen, wenn ich beim LSK gespielt hätte. Ich habe aber bei Teubund Lüneburg gespielt. Wenn ich beim LSK gespielt hätte, dann würde ich wahrscheinlich ausgesorgt. Was mal Seite. Nee, aber also in Lüneburg Fußball gespielt, aber bei Treubo und Lüneburg, was natürlich auch top war. Mittlerweile hatten die es, glaube ich, mal kurz in die Oberliga geschafft. Ja. Aber LSK natürlich ein Riesenkontrahent, die jetzt im DFB-Pokal, wie gesagt, gegen Werder Bremen spielen.
Ja, genau. Okay, gut. Dann hatte ich das noch falsch im Kopf und hab dir da mehr fußballerisches Talent zugeschrieben, als du tatsächlich hast. Nein, Spaß.
Nee, fair. Auf jeden Fall.
Genau. Okay, aber da sind wir eigentlich auch fast schon so ein Stück weit beim Thema Bitvavo, ja? Also ich glaube, wer die WM aufmerksam geschaut hat und DFB-Pokal aufmerksam geschaut hat, der kommt an euch aktuell nicht vorbei. Ist ja schon sehr, sehr spannend, dass das Thema Sports Marketing, Sports Sponsoring ist ja, glaube ich, was viele Exchanges weltweit nutzen. Ja, Binance hat CR7 irgendwann mal vor ein paar Jahren verpflichtet für unmoralische Summen. Ihr seid jetzt den Weg gegangen, macht auch viel in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga an Bandenwerbung. Erklär mal so ein bisschen, was ihr mit Bitvavo macht, wo ihr vielleicht auch herkommt für diejenigen, die Bitvavo noch nicht allzu gut kennen. Einfach mal so eine kleine kleine Einleitung und Einführung.
Ja, also wie du schon richtig angemerkt hast, sind wir jetzt seit gut einem halben Jahr DFB Sponsor und das wird auch die nächsten 4 Jahre weiterhin so bleiben. Gerade auch, weil wir eben die Schnittstelle zwischen Jedermann, Fußball und dann eben Krypto finden wollten und jetzt auch mit Mika seit letztem Jahr natürlich in jedem EU-Land operieren dürfen. Und da steht natürlich ein großer Fokus, ist dann Deutschland. Und deswegen war eben diese DFB-Partnerschaft sehr wichtig für uns. Nochmal kurz auf die Historie auf Bitwarbo zurückzukommen. Bitwarbo wurde 2018 von 3 Gründern gegründet. Ist dann auch relativ schnell live gegangen. Und wie das halt immer so ist, haben sie es zur richtigen Zeit, waren sie am richtigen Ort. Die Börse ist dann vor allem in den Niederlanden, dann auch in Belgien und Luxemburg explodiert. In Deutschland ist sie erst ein bisschen später rangekommen, auch in anderen europäischen Ländern war das dann eher erstmal sporadisch der Fall. Mhm. Aber es hat sich dann auch mit Mika relativ schnell geändert, gerade weil da noch einige asiatische Börsen halt geoffboardet werden mussten oder eben einige nicht compliant waren. Und da haben wir natürlich ein großes, einfach eine riesen Stellschraube gesetzt und uns eben auf Compliance und Regulation fokussiert mit eines der tiefsten Orderbüchern in Europa, vor allem für den europäischen Markt und auf Euro-basierte Coins. Also wir haben mehr als 440 Coins, die man eben traden kann. Wir haben ein Trading-Volume von ungefähr 130 Milliarden pro Jahr. Das ist weltweit das Beste, also für die Europäers. Mhm. Listen aber auch ein paar Stablecoins wie USDC oder USC. Wollen natürlich weiterhin am Markt kompetitiv bleiben und die besten Services bieten.
Ja, es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Wettbewerber, die auch aus Asien, aus Amerika in den europäischen Markt reindrängen. Da passiert ja echt ganz, ganz viel. Einige auch, die jetzt eine Mika-Lizenz haben, was ja seit dem 1. Juli sozusagen Pflicht ist, um Marketing und überhaupt Business in Europa betreiben zu können. Ich meine, wir sind jetzt nur ein paar Wochen später nach der Mika-Deadline. Merkt ihr da schon einiges, was sich für euch verändert hat? Gibt es mehr Zuflüsse? Was seht ihr, was sich eigentlich seit den letzten 3-4 Wochen verändert hat für euch und europäische Player?
Ja, also es ist super spannend zu sehen, diese ganze Dynamik am Markt und auch wie viele Angebote es halt mittlerweile am Markt hier von vielen verschiedenen Playern, die eben Mika auch erhalten haben. Wir haben zurzeit auch eine Kampagne, wo man bis zu 10% APY aus sein eingezahltes, auf die, ja wie gesagt, eingezahlte Summe bekommen kann, mit verschiedenen Kriterien natürlich. Und da standen natürlich einige Player auch verschiedene Varianten, aber wir sehen auf jeden Fall sehr viele Zuflüsse. Das kann man auch auf verschiedenen On-Chain Data-Websites halt auch beobachten, wie zum Beispiel DeFi Llama. Wenn man da zum Beispiel mal auf so die Einmonats-In-and-Outflows halt schaust, da sind wir auf Platz 2 zurzeit. Und können halt sehen, dass wirklich stetig immer mehr Volumen reinkommt, vor allem in Spanien. Weil dort irgendwie einige Exchanges halt geoffboardet werden mussten, dort eben auch gelistet waren und dort wirklich gar nicht mehr operieren dürfen. Ja. Einige dürfen halt noch in Deutschland operieren, aber eben nicht nicht auf Deutsch, sondern irgendwie dann ja sozusagen als Worldwide Exchange. Ja. Und da können wir natürlich auf jeden Fall nicht nur klassische Kunden halt sehen, die dort eben ihre Gelder zu uns bringen, sondern natürlich auch einen neuen Kundenstamm, der dann bei Bitwarbo weiterhin traden möchte. Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass viele asiatische Exchanges auch Perpetuals, Futures oder eben Margin Trading anbieten. Mhm. Da haben wir jetzt unsere Produktpalette auch weiterhin erweitert, dass wir jetzt mittlerweile mit 10x Margin traden können oder anbieten können, also im Short und Long-Trading-Bereich. Das heißt, du kannst halt am sinkenden Markt partizipieren, aber natürlich auch mit mehr Risiko reingehen und dann gewisse Upswings halt mitnehmen.
Ja. Ist ja sozusagen der Standard, den viele einfach an Produktpalette haben. Was würdest du sagen, also Spanien fand ich sehr spannend, als du das eben erwähnt hast, denn Binance war tatsächlich sehr, sehr stark auf dem spanischen und lateinamerikanischen Markt. Ja, da hatten wir wirklich eine sehr, sehr gute Vorreiterrolle. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da sehr viele Mittelzuflüsse zu verschiedenen Playern, die Mika reguliert sind und in Europa weiter ihre Services anbieten dürfen, dementsprechend von spanischen Kunden mehr Assets bekommen. Cool auch, dass das bei euch der Fall ist und für euch einen positiven Effekt hat. Aber was siehst du jetzt durch den Abgang von Binance? Ich meine, das ist der größte Player auf dem Markt. Du hast da vielleicht nochmal einen ganz besonderen Insight. Vielleicht kannst du auch nochmal kurz 2, 3 Worte dazu sagen, wo du in deiner professionellen Karriere vielleicht zuvor schon so unterwegs warst. Denke ich auch ganz spannend. Und wie siehst du jetzt diesen Abgang von Binance vom europäischen Markt für das Ökosystem auch?
Ja, faire Frage. Also meine erste professionelle Kryptolaufbahn war eben bei Binance, wie du gut angemerkt hast, und war dort für den Fan-Token-Bereich zuständig, also die Tokenomics geschrieben, habe auch an einigen regulatorischen Frameworks mitgearbeitet in Frankreich und Deutschland. Und das war super spannend und dort auch einige Sport-Sponsorship-Deals geschlossen, also so von der Marketing-Seite her. Und das war so diese klassische Goldgräberstimmung. Binance zu der Zeit hat eher die klassische Variante von Reverse Solicitation gewählt, weil sie das auch nicht anders durften. Kurze Übersetzung, das heißt, man darf halt Marketingaktivitäten durchführen mit so einer Art Deckmantel. Das heißt, man hat dann mit Binance Education zum Beispiel, durfte man eben Marketingaktivitäten oder Binance Academy, ja. Und nicht direkt mit der Binance-Marke. Das machen einige Player auch. Die gehen dann irgendwie durch die, sagen wir, Börse, und dann nennt sich das dann Ventures oder nennt sich das Academy, wie gerade gesagt. Ja. Genau, und diese Projekte, die liefen unglaublich gut. Die waren auch super, super gefragt am Markt und das hat mega, mega Spaß gemacht. Dann war das dann aber irgendwie so, dass dort schon relativ früh erkannt wurde, okay, wir brauchen halt auf jeden Fall einen regulatorischen Rahmen in Europa, mit Fokus aber auf Frankreich, Spanien etc. In Deutschland war es schon fast relativ klar, dass es fast nicht klappen kann. Da gibt es verschiedene Gründe, die mir jetzt auch nicht bekannt sind. Aber wie gesagt, hat Binance natürlich jetzt nicht die Mika-Lizenz in Griechenland erhalten. Und ja, ob das dann in Zukunft vielleicht dann auch mal rückgängig gemacht werden kann, da kann ich keine Aussage zu treffen, ja. Oder weiß es auch wirklich nicht. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass jetzt Binance in Europa halt legal nicht operiert, sondern eher auf der weltweiten Basis. Das heißt, ich glaube, man kann sich sogar noch bei Binance oder anderen Playern halt anmelden. Da ist das Risiko dann aber jedem selber belassen, wie compliant oder wie legal das dann ist.
Ja, okay. Also das Thema ist natürlich als größter Player der Welt, viele haben vermutet, dass sie dann wirklich doch entspannt diese Lizenz bekommen, weil sie auch den Weg über Griechenland gewählt haben. Für mich war das immer so ein bisschen so die Frage, naja, wie viele Lizenzen hat Griechenland denn überhaupt schon rausgegeben und wie viele, sagen wir mal, kompetente Leute in der Aufsichtsbehörde gibt es überhaupt, die so einen Antrag von so einem Riesen überhaupt bearbeiten können. Und für mich war das immer so ein Stück weil das Thema so, ich glaube, das geht nicht gut, ja. Mhm. Ich war dann auch mit Binance tatsächlich so ein Stück weit im Austausch und habe relativ früh, haben sie sämtliche Partnergespräche auf Eis gelegt, schon 4 Wochen bevor überhaupt diese Information durchgesickert ist. Und da war für mich eigentlich schon klar, dass es in die Richtung geht, dass sich da höchstwahrscheinlich eine Lizenz nicht abzeichnet. Und man muss auch nochmal dazu sagen, sie wurden ja nicht abgelehnt, sondern sie haben den Move gemacht, dass sie die Lizenz zurückgezogen haben und somit vielleicht sogar nochmal die Möglichkeit haben. Ansonsten, wenn sie abgelehnt worden wären, wäre es schwerer geworden, überhaupt nochmal an eine Lizenz zu kommen. Also, let's see. Aber das soll heute unser Thema nicht sein, aber trotzdem ein spannender Punkt, dass du auch einen Background bei Binance hattest. Ich glaube, es ist eine gute Lehrschule dort. Da hast du auf jeden Fall viele spannende Dinge gesehen, die du jetzt sicherlich ganz gut mit einbringen kannst in deine Bitvaro-Arbeit.
Ja, vor allem die asiatische Arbeitskultur.
Ja, wie ist die?
Die ist vielleicht gerade die Europäern zum Glück teilweise erspart bleibt, weil die ist brutal.
Ja?
Ja.
Wie, sag mal, praxisnah, wie war das so?
Also ich sag mal so, wenn du eine Nachricht schickst mitteleuropäischer Sommerzeit um 20 Uhr, dann ist es da 2 Uhr morgens und dann kriegst du innerhalb von einer Minute eine Antwort, warum auch immer.
Also vielleicht hatten die schon bessere KI-Bots damals.
Ja, vielleicht. Kann es nicht sagen, ja.
Genau, da gab es die Open-Source-Modelle wahrscheinlich schon ein bisschen früher und besser, ja. Okay. Aber lass uns mal so ein Stück weit über das aktuelle Jahr sprechen, wie so die Makro-Thematik ist. Also was siehst du gerade im Markt, was so passiert, was sind so die großen vielleicht auch Hürden? Ich meine, wir sind jetzt irgendwie seit Anfang des Jahres von knapp über 93.000 Dollar auf unter 58.000 gefallen. Ja, das ist irgendwie, der Juni war einer der historisch schlechtesten Monate seit langem. Was passiert da? Also haben wir aktuell wirklich ein Problem im Krypto-Ökosystem oder sind es wirklich so diese Krypto- oder Makro-Probleme und Themen, die da drauf drücken, wie KI, wie Ölkrise, Kriege, gewisse Unsicherheiten, die Investoren eventuell zurückhalten? Wie schätzt du das aktuell ein?
Ja, also, ja, du hast es eigentlich sehr gut benannt. Haben wir eine Krise im Ökosystem? Also ich glaube auf keinen Fall. Das Ökosystem entwickelt sich unglaublich stark weiter. Es werden mehr Protokolle gebaut, beziehungsweise die Protokolle werden ausgeweitet. Du siehst halt relativ viele Updates immer mal wieder bei Ethereum, auch wenn der Ethereum-Preis es nicht unbedingt wiedergibt. Du siehst Solana halt sich unglaublich stark entwickeln. Es gab irgendwie kein Downtime oder keine Hacks in den letzten 2 Jahren, was ich halt unglaublich stark finde. Dann siehst du halt andere Chains wie Hyperliquid, die halt auf dem Tokenized Asset oder klassische, die Tokenisierung von Real World Assets unglaublich vorantreiben, im Sinne von, dass du die halt auch traden kannst, also dass du Perps auf Stocks traden kannst, und die mittlerweile, glaube ich, 50% des On-Chain-Volumens irgendwie aus eben diesen Tokenized Securities halt herkriegen, was unglaublich ist. Also das Ökosystem ist auf jeden Fall nicht am Struggeln, überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass es so eine Art Dry-Powder-Problem gibt, so sehe ich das. Das heißt, du hast halt kein Cash in Tash, wie man so schön sagt. Vor allem bei Retail nicht, bei Institutionen ist das was anderes. Da sieht man vor allem bei der Akkumulierung von Bitcoins von Institutionen. Da haben wir unglaublich viele Zuflüsse gesehen in der letzten Zeit. Also so die Netzzuflüsse sind viel höher als bei Retail. Bei Retail geht es eher nach unten. Gerade auch weil, also da nehme ich immer so gerne Metriken zur Hand, wie zum Beispiel die Mortgage Rates oder auch den Schiller House Price Index. Siehst du halt, dass die Häuserpreise unglaublich stark steigen. Und gleichzeitig steigen aber die Mortgage Rates. So, das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, dass so ein Haushalt jetzt nicht unbedingt Geld über hat für so eine klassische Altcoin-Rally oder halt eben Geld in risikoreiche Kapitalanlagen zu stecken. So, und das wirkt sich eben auch aus auf den CPI-Index. Ich meine, die Inflation ist jetzt, glaube ich, letztens sogar nach unten gegangen. Erwartet gerade 3,8%, wir sind jetzt bei 3,5. Wir haben eine FOMC-Sitzung mit unserem neuen Fed-Chef Kevin Warsh Ende Juli, wo eben auch erwartet wird, dass die Zinsen nicht unbedingt gesenkt werden. Und das sind alles so Treiber, okay, gerade von einer makroökonomischen Perspektive, die jetzt nicht unbedingt für einen positiven Kryptomarkt sprechen. Was aber auch völlig in Ordnung ist, weil das könnten wir vielleicht so in den nächsten 6-7 Monaten vielleicht wieder erwarten. Hatte ich auch schon in anderen Podcasts mal angesprochen, dass ich halt bis Ende des Jahres auf keinen Fall irgendeine Rallye sehen werde, die vielleicht dann erst wieder nächstes Jahr halt kommen könnte. Dann hast du immer noch geopolitische Unruhen, das hattest du gerade auch schon mal angesprochen. Der Iran-Konflikt, je nachdem, welcher Trade, glaube ich, gerade auf irgendeinem Öl-Future sitzt, wird dann ausgeführt oder eben nicht ausgeführt. Für mich wirkt das alles aus dem Weißen Haus eher wie so eine große Wette oder immer wieder kleinere Wetten, um immer mehr Cash in die eigene Tasche zu stecken. Worüber haben wir noch gesprochen? Über Institutionen, genau, die halt sehr viel Bitcoins gerade stacken, aber auch natürlich auch die ETF-In- und Outflows. Was ich bei ETF-In- und Outflows immer sehr schwierig halte, ist, man sagt immer am Ende der Woche, hey, wir hatten den größten Out- oder Inflow. Mhm. Man kann aber dann aber auch immer gleichzeitig beobachten, die Woche davor eigentlich, okay, der Bitcoin-Preis ist nach unten gegangen. Ja klar, natürlich erwarten wir dann auch gewisse Outflows dann am Ende der Woche. Also ist es eher so eine Art self-fulfilling prophecy, wo ich ungefähr weiß, okay, das ist eigentlich klar gewesen, dass das jetzt passiert. Außer wir haben natürlich einen seitwärts bewegenden Markt. Da finde ich das immer am spannendsten. Wenn wir jetzt 3 Wochen eine Seitwärtsbewegung haben, im 65.000-Dollar-Bereich. Und wir haben aber massive Zuflüsse in ETFs, ETPs oder irgendwas anderes. Das ist immer ein sehr bullisches Signal für mich, wo ich dann sage, okay, wir könnten da eine kleine Rallye erwarten. Mhm. Es gibt gewisse gewisse Widerstände.
Ja.
Resistenzlinien, die wir haben, die liegt bei mir, da ist aber auch jeder immer anders, und da kann man sich auch gewisse Options- oder Termingeschäfte anschauen, oder welche Bücher jetzt am vollsten sind und wo die größte Nachfrage besteht. Bei mir liegt das so bei 68.000, 69.000, und wenn wir die dann erreichen, könnten wir dann wirklich so auf die 82 gehen, kurzfristig. Wir sind jetzt wieder in so einer klassischen Bear Flag. Wie auch vor 2 Monaten, die dann eben durchbrochen worden ist. Und dann müssen wir eben schauen, ob wir dann wirklich kurzzeitig eine Rallye bekommen oder ob wir dann wirklich weiter gegen Süden gehen, so um die 52, 50.000, wo ich dann auch den Maximum Pain sehe zurzeit.
Ja, es gibt viele, ich habe mir auch einige Analysen angeschaut, die liegen irgendwo so zwischen 50 bis 55, das ist, wo die Realität trifft eigentlich genau das, was du jetzt eben gerade gesagt hast. Lass uns aber vielleicht nochmal 2, 3 Themen ansprechen, so das ganze Thema Zinserhöhung. Wenn man sich das Ganze einfach mal auf Polymarket anschaut, wir nehmen Polymarket immer mal her und schauen uns an, was gibt's da denn eigentlich gerade so für Entscheidungen, und gerade jetzt wird gesagt, dass sich im Juli höchstwahrscheinlich nichts verändert. Man hatte ja vermutet, dass wenn Walsh ins Amt kommt, durch Trump, ja, dass man vielleicht vermuten könnte, die Zinsen werden gesenkt, weil das ist ja auch das, was Trump die letzten Monate schon immer wieder gesagt hat, dass er eigentlich günstigere Zinsen braucht, und es ist klar, warum er das braucht, ja. Der Krieg ist teuer und viele andere Themen inländisch auch. Es ist aber genau der andere Fall. Also es geht eher wohl in Richtung, dass die Zinsen erhöht werden zu Ende des Jahres. Auch dafür gibt es auf Polymarket verschiedene Indikationen, dass viele Leute davon auch ausgehen. Und es geht gar nicht mehr darum, dass überhaupt Zinsen gesenkt werden. Ja, also das wäre ja auch nochmal ein wahnsinniges Signal, wenn das tatsächlich so kommen würde. Plus das Thema Clarity Act liegt ja auch noch rum. Und da weiß man auch noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Das sind ja alles Themen, die noch totale Auswirkungen auf die Kurse haben könnten, aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, hatte ich gerade noch mal gesagt, also Zinssenkungen sind natürlich immer sehr, sehr bullisch, was brutal wichtig ist, aber genauso wie der Clarity Act auch. Ich meine, wir haben Mika jetzt in Europa. Der Genius Act wurde letztes Jahr dann geschlossen, wo man eben 1:1 Reserven auf Stablecoins haben muss. Clarity Act erweitert das Ganze auf den gesamten Kryptomarkt. Ich finde Regulierung eigentlich mittlerweile immer zum Beispiel gut, weil es Klarheit gibt für, oder besser gesagt, es ermöglicht dem letzten Zweifler eigentlich in diesen Markt einzusteigen und zu wissen, hey, ich bin hier nicht im wilden Westen wie 2014 oder 2017, ja. Sondern das hier ist ein regulierter Markt, der ist von einer unabhängigen Stelle bestätigt worden, von einer der größten Volkswirtschaften der Welt, nicht nur jetzt in Europa, im europäischen Wirtschaftsraum, sondern eben auch in den USA. Ja. Das sehen vielleicht andere Länder anders, aber das ist für mich immer eigentlich ein sehr bullisches Signal. Weil wir eben auch jetzt gesehen haben, dass der Bitcoin-Preis jetzt nicht so extrem abgestürzt ist, trotz der ganzen Retail-Auslöse, wie eigentlich erwartet, trotz alledem, dass wir jetzt komplett reguliert sind. Ne? Und das gibt eben auch Institutionen die Möglichkeit, weiterhin Produkte auszubauen, ob das jetzt mit ETFs, ETPs ist oder vielleicht irgendwelchen anderen Produkten. Gibt dieser Anlagegruppe die Möglichkeit, in solche Asset-Klassen eben reinzugehen. Und ich finde, das sehr positiv.
Ja.
Zinsen, keine Ahnung. Ich meine, du hast so eine klassische self-fulfilling prophecy von Polymarket oder Kalshi, was ich immer total spannend finde. Außer natürlich, du wettest jetzt auf den Ausgang der FIFA-Weltmeisterschaft. Ja. Das ist jetzt nicht so eine klassische self-fulfilling prophecy, wobei ich es sehr gut finde, dass Spanien gewonnen hat.
Ja.
einige sagen, oh nein, Argentinien hätte gewinnen sollen, oder wer auch immer, ja. Aber vor allem bei Zinsen kann es natürlich sein, dass du gewisse Insider-Handel dort auch vielleicht dabei hast, die eben gewisse Wetten oder wo gewisse Informationen durchsickern,
Ja. Und das dann in solche Märkte reingeht und man dann im Vorhinein schon weiß, okay, das wird halt so passieren oder nicht passieren. Ja. Die aber Zeichen stehen.
Glaube ich, keiner gewettet auf die Rücknahme der roten Karte durch den US-Präsidenten, oder? Ich glaube, das war keine Wette, die irgendwer gemacht hat. Ich glaube, das wäre zu offensichtlich gewesen.
Ja.
Definitiv. Und das Thema Spanien, Argentinien, ich war auch so eine ganze Zeit lang mit Argentinien und dachte mir so, ja, das Spanien-Cucurella-Handspiel aus unserer Heim-EM hing mir noch echt bitter nach, aber ich muss sagen, die Argentinier haben sich leider echt unbeliebt gemacht mit ihrer Art und Weise zu spielen, beziehungsweise auch, also die waren halt sehr, sehr giftig und auch sehr drüber und deswegen war ich dann auch irgendwann so, ja komm, Spanien würde ich es jetzt schon gönnen und alleine schon um die Story zu haben, 19-Jähriger ist Europameister, Olympiasieger und Weltmeister, also das ist echt...
Ja, das ist wunderschön, ja. Ja, absolut. Also das ist die Story. Ich meine, wir sind jetzt von Krypto-Podcast in Sport-Podcast, ja. Abgerückt vielleicht, aber um das so, dieses Thema Fußball abzuschließen, wenn du 20-2 Torschüsse hast oder... Ja. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau waren und das ganze Spiel wirklich nicht ein Spielkonzept hattest, außer auf die Knochen zu gehen und dann sogar beim entscheidenden Tor, da hatte ja noch der Sohn von Simeone, also Diego Simeone, Simeone hat selber auch gespielt, sich selber die Stutzen zurechtgerückt, anstatt sich Ferran Torres zu widmen, der dann das entscheidende Tor macht. Ja. Dann hast du es halt nicht verdient und dann muss Paredes jetzt auch nicht an Schlawittchen gehen oder an die Gurgel von einigen Spielern.
Ja.
Wie gesagt, unbeliebt haben sie sich gemacht. Von der Spielweise finde ich teilweise auch. Moral haben sie bewiesen beim 3-2. Und ja, dann hat dann sozusagen der Fußballgott oder beziehungsweise Karma is a bitch sozusagen zugeschlagen und finde ich natürlich persönlich sehr gut.
Ja, total. Wir könnten tatsächlich auch einen Sport- und quasi Krypto-Podcast in der Mischung machen. Du hast einen ganz guten Background. Du hast mal tatsächlich Sportmanagement studiert. Und ich hatte gesehen, du hast irgendwie auch so eine Zertifizierung vom DFB. Und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zu eurer Partnerschaft zum DFB. Irgendwie was Thema Match-Analyst und Video-Analyst, irgendwie sowas in die Richtung. Habe ich im ersten Moment dran gedacht, wollte Julian mal offiziell in Köln im Keller sitzen und VAR werden. Was hat es damit auf sich?
Die Parallele könnte man herstellen. Es war allerdings so, dass ich hatte International Economics studiert erst. Und hatte dann gedacht, okay, mache ich jetzt so einen klassischen BWL-Master oder gehe dann in die Master-Richtung Economics. Das war mir aber irgendwie alles zu trocken.
Ja.
Und ich finde den professionellen Sportbereich total cool und die Sportschule sowieso, gerade auch neben olympischen Athleten einfach Mittagessen zu gehen, fand ich schon total geil. Gerade auch, weil ich selber Triathlet bin. Ich habe jetzt meinen Ironman nächsten Monat, ich hoffentlich in meiner Wunschzeit irgendwie abschließen werde, aber mal gucken. Und dementsprechend wollte ich einfach angewandte Ökonomie haben. Das hätte sich aber auch in den Nachhaltigkeitsbereich auswirken können. Also in Kopenhagen, wo ich jetzt gerade wohne, gibt es auch einen sehr coolen Master, der sich eben auf die nachhaltige Entwicklung von Städten oder die ökonomische Einwirkung von Städten bezieht. Ich wollte dann aber eher dann in die Sportrichtung gehen und da hat es mich dann eben hin verschlagen. Mhm. Und dann gab es dort so eine Art Zertifikate-Studiengang vom DFB direkt, der eben dich als Videoanalysten ausbildet. Ich hatte auch mal zu der Zeit eben in Köln als Fußballmoderator bzw. Tickerer für den ZDF gewirkt und habe dort Champions League Spiele kommentiert. Mir hat das brutal Spaß gemacht und eben jetzt, sorry, was hast du gesagt?
Ich sage jetzt, kommen hier Sachen raus, die wussten die meisten noch gar nicht. Ja? Siehst du hier, Investigativjournalismus durch Krypto-Nerds.
Ich feste, ja, genau. Ja, bin dieser, neben dem Studium bin ich halt diesem Krypto-Thema immer irgendwie treu geblieben, also für mich selber, habe dann immer Research betrieben, aber wusste nicht genau, weil es gab 2018, 2019 noch nicht wirklich diese professionellen Unternehmen, wo du eben mit Blockchain oder Krypto hantieren konntest. Wir hatten bei der Commerzbank mal ein Blockchain-Projekt. Das war aber dann eher so eine Findungsphase. Was kann man damit so machen? Aber es war nicht so wirklich ein professionelles Ding. So, und jetzt bei einer Exchange zu arbeiten, klar, weil wurde Bitvavo 2018 gegründet, kannte ich aber bis dahin nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man da hätte arbeiten können. Aber sei es drum. Deswegen
Sportmanagement 2019 dieser DFB-Zertifikate-Studiengang und wollte halt wirklich in diese Sportszene komplett rein. Und dann dieser Videoanalyst, diese Videoanalyst-Ausbildung bildet dich aus, um mit dem DFB direkt Spieler zu analysieren, die gegen den DFB spielen. Das heißt, ich war verantwortlich bei der Europameisterschaft 2020, die wurde dann ja 2021 dann
auch ausgetragen.
Ausgetragen, genau. Verantwortlich für drei Spieler, drei portugiesische Spieler. Das war dann, ich glaube, Guedes und dann zwei weitere noch, die ich jetzt vergessen habe. Und das war super cool. Und du leitest dann sozusagen diese Videoanalysen. Du hast so ein Tool gekriegt, das nennt sich Y-Scout. Und dann kannst du dann verschiedene Angle halt in die wirklich jede einzelne Position oder Angle der Kamera wird dann auf diesen Spieler dann angezeigt und kannst dir jedes Spiel angucken. Teilweise Trainingseinheiten, analysierst jeden Spieler und sendest diesen Bericht dann an den ja, Videoanalysten-Chef.
Ja.
Chef-Videoanalysten. Und der kann dann mit der Materie machen, was er möchte und leitet das eben dann ans Team weiter. Krass. Leider hat es dann nicht zum Europameistertitel gereicht, hat aber trotzdem Spaß gemacht, ja.
Ja, cool. Ja, also auf jeden Fall spannend, was es da so für Abzweigungen gibt, aber genauso viele Nischen und Abzweigungen an Professionen gibt es ja auch im Krypto-Bereich. Also von daher glaube ich beides sehr, 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 sehr vielfältig.
Ja.
Lass uns mal zurückgehen aufs eigentliche Thema Makro. Was ja jetzt die letzten Wochen und Monate auch immer wieder kursiert, ist das ganze Thema Micro-Strategy oder jetzt inzwischen nur noch Strategy. Wenn man sich anschaut, die aktuellen Käufe, und wir nehmen heute am 23.07. auf, muss man dazu sagen, es sind die letzten 14 Tage keine Käufe getätigt worden und davor waren es zwei Verkäufe. Ja. Wie schätzt du aktuell Strategy ein? Ist das tatsächlich so ein Thema, was nochmal so das ganz große Black Swan Event hervorrufen könnte, wenn die mal wirklich in Schieflage geraten? Oder wie siehst du sowas, kann man ja schon als Makrorisiko fast einschätzen?
Ja, ich meine, also MicroStrategy hält zweifelsohne die meisten Bitcoin von Institutionen. Ich glaube, das sind um die
über 843, 775.
Also, ein riesen Klumpenrisiko, wie man ja so schön sagt, vorhanden in diesem Markt. Ich bin mir nicht sicher, was der Pain Price ist von Bitcoin, dass dann MicroStrategy dann wirklich in die Bedrohung kommt. Die Bitcoins wurden ja auch teilweise auf Pump gekauft, wo dann gewisse Rückzahlungen ja auch zu einem gewissen Termin immer gemacht werden müssen. Wie du richtig gesagt hast, Strategy um die 265 oder 260 Millionen Dollar verkauft in MicroStrategy Shares und keine Bitcoins mehr gekauft und somit dann die ganzen US-Dollar-Reserven, glaube ich, auf mehr als 3 Milliarden, glaube ich, erhöht.
Ja, genau.
Was natürlich ein klares Zeichen ist, dass MicroStrategy sich weiterhin in die eher risikoaversere Richtung dreht. Das ist, also die Risikoaversion von MicroStrategy ist immer noch das absolute Top-Risiko aller anderen Unternehmen.
Ja.
Aber Michael Saylor bleibt immer noch für mich ein Pionier, der ohne Ende an das Bitcoin-Netzwerk glaubt und natürlich auch dann irgendwann mehr als 1 Million Bitcoin, glaube ich, halten möchte und ja fast schon alleiniger Halter dieser Währung vielleicht werden möchte. Ich weiß es nicht. Wie sich das Ganze weiterhin entwickeln könnte, kann ich wirklich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wo der Pain Price ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Bitcoin jemals wieder unter 15.000 oder 10.000 Dollar rücken kann.
Ja.
Ich meine, ich habe auch ein limitiertes Wissen. Ich bin jetzt nicht so extrem in der kryptografischen Materie involviert und arbeite auch nicht am Protokoll mit und kann, wie gesagt, nicht so wie Polymarket in die Glaskugel schauen. Mhm. Aber das, was man so sieht und wenn ich jetzt beobachte, dass wir jetzt einen Iran-Krieg haben, der ja am 28.02. 2026 gestartet war, dann immer noch extreme Häuserpreise haben, Mortgage Rates, wie angesprochen, Inflation Data ist unglaublich hoch und wir sind trotzdem noch bei 65.000 Dollar, dann finde ich das ein Asset, was unglaublich stabil ist.
Ja.
Egal, ob wir jetzt fast 50% im Minus sind vom Top, das Stock-to-Flow-Model mag da wahrscheinlich auch noch mitwirken, so ein bisschen, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo ja einige sagen, ja, okay, Bitcoin ist halt super, super vorhersehbar, was die Preisentwicklung angeht. Aber auf MicroStrategy, wie gesagt, nochmal zurückzukommen, wenn wir ein Black Swan Event haben, dann wird uns das alle treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist brutal gering zurzeit. Und das Wichtigste ist, selbst wenn es eintreffen wird, wird Bitcoin weiterhin noch leben. Ja. So, das heißt ja nicht, dass Bitcoin dann abgeschaltet wird, sondern du hast einfach nur enormes Selling Pressure. Der Preis wird dann wahrscheinlich erstmal ohne Ende gen Keller rutschen, sich dann aber dann wieder danach stabilisieren. Und das hat auch die Vergangenheit gezeigt, dass selbst so ein FTX-Event, wo es jetzt übrigens auch wieder einige Payouts gab, was ich gelesen hatte, diese Währung danach wieder weiterhin auch Bestand hatte. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, eben weil Bitcoin eben super dezentral ist und nicht von einem zentralen Play eben geleitet oder organisiert wird.
Ja, also ich glaube, mit Terra Luna, FTX, haben wir einen riesigen Crash gesehen. Ja, auch danach sind wir wieder nach oben gekommen. Danach haben wir auch mehr, sagen wir mal, Erwachsenwerden der Krypto-Assets gesehen. Ja, mehr Institutionelle, die draufgesprungen sind. Und wir sehen ja jetzt auch gerade so ein Stück weit, wenn man da weiterschaut, die ganzen Long-Term-Holder halten ja auch eine ganze Menge und haben auch keine Weekends und kaufen eher nach. Ja, das ist ein Thema, was wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. Aber was würdest du sagen? Es gibt ja so Prognosen, einige sagen, bis Ende des Jahres stehen wir wieder bei 100.000. Du hast jetzt gesagt, eine Rallye siehst du jetzt nicht. Was würdest du als Rallye bezeichnen und was würdest du als realistisch bezeichnen, ohne dass man da jetzt natürlich irgendwelche Gewährleistungen an die Prognosen heftet? Aber was siehst du da für dich als realistisches Szenario?
Also mein realistisches Szenario, und da werde ich auch stark darauf festhalten, dass das wahrscheinlich so eintreten wird. Und wenn nicht, dann bitte halte mich accountable dafür. Ich glaube nicht, dass es eine klassische Rallye über 100k gibt. Das würde ich als Rallye bezeichnen. Also die 100k ist immer so eine magische Marke. Ja. 35.000 nach oben sind mehr als 50% vom aktuellen Stand. Und das ist schon, ich würde jetzt nicht als Rallye bezeichnen, dass wir jetzt auf 74 oder 85 gehen. Das würde ich eher bezeichnen, dass wir kurz die Bear Flag verlassen. Ja. Und dann sozusagen, wie gesagt, so eine Art Fake-Out haben könnten. Aber das Marktumfeld lässt es eigentlich gerade nicht zu. Wenn wir das haben, und das wäre natürlich wünschenswert, dann finde ich das klasse. Mhm. Und würde nochmal 3-4 Mal bestätigen, dass dieses Protokoll auf jeden Fall ein super Anlageinstrument ist. Aber es gibt es einfach gerade nicht her. Ich meine, jeder kann das Stock-to-Flow-Model mögen oder nicht mögen. Witzigerweise, wenn man einfach die Marktentwicklung der letzten 4 oder 3 Zyklen einfach drüber legt, dann sieht das meistens eher gleich aus. Und ich mag das Modell eigentlich auch nicht so sehr, weil es jedwede makroökonomischen Analysen, technischen Analysen oder was weiß ich, was für Analysen man hinzunimmt, immer wieder widerlegt. Und trotz alledem hat es immer wieder Bestand. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum. Klar, wenn du weniger Supply hast im Markt, dann steigt zwangsläufig der Preis, weil du halt eine Nachfrage hast. Du hast weniger Supply, was nachkommt. Also du kriegst weniger Rewards, es werden weniger Bitcoins ausgegeben. Klassische deflationäres Konzept von Bitcoin, maximal 21 Millionen. Und es hat irgendwie trotzdem immer noch Bestand. Und das ist irgendwie hat irgendwie schon fast etwas, ich weiß, es ist so super mathematisch und super Null und Einsen, also so super pragmatisch und schwarz-weiß mäßig, aber irgendwie hat es auch was Philosophisches und was Spirituelles schon fast. Das ist, ich kann es mir teilweise dann auch nicht erklären, warum wirklich einige makroökonomische Faktoren nicht noch mehr Einfluss auf diesen Preis haben.
Ja.
Und das finde ich einfach total spannend und müssen wir halt schauen. Auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass wir eine Rallye sehen. Ich glaube eher, dass wir weiter runtergehen irgendwann, vielleicht eine kleine Erholung haben und dann sind wir irgendwann nach den Midterms das ist im November und vielleicht dann im Januar, Februar wieder in einem gewissen Rahmen, wo man sagen kann, okay, wir haben hier eine Akkumulierungsphase und wir gehen dann in den nächsten Bullenmarket wieder rein.
Und was würdest du sagen, Kursziel, grob, deine Idee?
Hältst du mich
deine persönliche Einschätzung?
Also für mich, glaube ich, dass ich vor einer halben Stunde kurz angedeutet, sind ungefähr 52,50k bei Bitcoin. Das ist für mich so der Pain-Price.
Ja.
Wenn es weiter runtergeht, dann sind wir in einer absoluten Kapitulation, was auch in Ordnung ist. Und wo wir, möchtest du auch ein,
nach oben,
wo wir nach oben gehen?
Ja. Top und Bottom.
Okay, wo habe ich hier meinen, wo habe ich meinen Top? Top für den nächsten Zyklus.
Sauber ist aus dem Hut.
Also, wir hatten den Top bei 126.
Ja.
Ich glaube, dass wir mindestens die 189 erreichen und wenn wir gut sind, 237.
Im nächsten Bullrun.
Ja, oder irgendwann auf jeden Fall.
Nicht Ende des Jahres, was meine Ursprungsfrage war.
Auf jeden Fall nicht. Ja, wenn Ende des Jahres wäre das toll. Es wäre für viele Portfolios wahrscheinlich ein Traum. Aber es ist sowas von unwahrscheinlich und ich glaube nicht, dass wir auf die 100k zurückgehen.
Ja.
Einfach, weil es gerade ist, es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht. Wenn wir jetzt auf 0% Politik zurückgehen, ja, und die Inflation trotzdem noch, keine Ahnung, trotzdem noch so super weit unten ist und sich alles beruhigt und wir keine Kriege mehr haben und alle sind happy,
ja,
dann ja, aber das wird halt nicht passieren.
Ja, nicht in absehbarer Zeit.
Genau, nicht in absehbarer, also jetzt, das wird nicht in den nächsten 6 Monaten passieren.
Ja.
Deswegen, das ist halt so meine Prognose. Ich kann, glaube ich, eher irgendwie das, ich sehe gerade eher die Wahrscheinlichkeit, welches Bottom wir bekommen, anstatt welches Top. Und wir haben technisch halt noch ein, und ich liebe technische Analyse, auch wenn das ja von einigen nicht so gut geheißen wird, aber wir sind gerade an einen Widerstandspunkt angekommen im Monatschart und zwar ist das der EMA 50, der bei 65.500 liegt. Und da struggelt gerade Bitcoin ungemein. Und wir haben im Weekly fast genau das gleiche mit dem EMA 200, der liegt bei 68. Der kriegt gerade noch so einen schönen Druckpunkt vom EMA 21 liegt auf 70 und dann der EMA 50 liegt auf 78. Also du hast einfach 3 Indikatoren mit dem Weekly 50 und 200 und dem Monthly 50, die einfach extrem auf den Preis drücken. Wenn wir das durchbrechen und dann durch 2-Monats-Candles bestätigt haben, dann kann man sagen, okay, wir gehen vielleicht wieder auf die 85 hoch oder sowas, aber bevor das nicht passiert,
ja, nein, auf keinen Fall. Ja. Okay. Wenn man sich jetzt anschaut, also in den letzten Wochen, gerade auch als wir unter die 60.000 Dollar gefallen sind, haben einige Whales über 270.000 Bitcoin gekauft, was ja auch ein gutes Signal ist, dass gerade die, ja, sagen wir mal, Hardcore-Believer und die Leute, die wahrscheinlich schon sehr, sehr lange in dem Space unterwegs sind, immer dann, wenn der Markt irgendwo einfach Weak Hands beweist, ja, zu Deutsch schwache Hände, also verkauft, dann sammeln diese Wale immer zu guten Preisen meist wieder ein. Und das waren da ein Gegenwert von 16,7 Milliarden US-Dollar. Und gleichzeitig zeigt es aber, oder beziehungsweise zeigt Glassnode auch in der Auswertung, dass vor allem auch kleine und mittlere Wallets den Dip aktiv kaufen. Ist das was ihr auch seht, dass Leute jetzt proaktiv nachkaufen in eurer Zielgruppe? Und wir können gleich auch nochmal so ein bisschen dazu sprechen, wer so eure Zielgruppe ist und auch wie ihr gerade natürlich nach außen geht und wo wir uns auch schon auf Events gesehen haben, was der ein oder andere Player da draußen nicht macht.
Also wir sehen vermehrt, und das kann man ja auch on-chain einfach nachprüfen, also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was auf unserer Exchange passiert, aber man kann on-chain sehen, dass es einige Outflüsse, Ausflüsse,
ja.
Outflows zu Self-Custody-Wallets gibt oder auch Cold-Wallets oder einfach allgemein Self-Custody-Wallets. Ob das jetzt Hot- oder Cold-Wallets sind, ist eigentlich egal.
Das ist natürlich immer ein sehr positives Signal. Vor allem in solchen Marktphasen, wo die Preise ja weiter unten sind. Ob man das jetzt beobachten kann vom Privatanleger auf von Wales, kann ich leider nicht sagen. Aber im allgemeinen Sinne sieht man auf jeden Fall ein höheres Interesse, Bitcoins eher zu storen. Vor allem, wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass vielleicht sogar die Haltefrist in Deutschland jetzt auch abgeschafft wird. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Man sieht auch ein komplett anderes Trading-Verhalten in verschiedenen Ländern, je nachdem, wie eben die steuerliche Belastung ist für die jeweiligen Privatanleger. Und da ist Deutschland einfach ein Steuerparadies. Ne? Und wenn man seine Kryptoassets für ein Jahr hält, ungestaked, dann wird das eben steuerfrei bleiben. Ich weiß nicht, wie jetzt die Bundesregierung darauf entscheiden wird. Ich meine, wir waren in den gleichen Gesprächen im Bundestag mit dabei. Wir verfolgen das täglich mit und hoffen natürlich, dass diese Entwicklung, dass wir irgendwann oder dass die Haltefrist irgendwann abgeschafft wird, natürlich nicht zutreffen wird oder nicht eintreten wird. Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ob jetzt Wales weiterhin Bitcoins weiter akkumulieren, ja, klar, also across all Exchanges sieht man eben auch Outflows, das siehst du bei CryptoQuant, das siehst du bei Glassnode, das siehst du bei anderen On-Chain-Metriken. Mhm. Was ich aber spannend finde, ist auch wie sich die HODL-Struktur allgemein entwickelt. Also du kannst ja, du hast ja in einer Kategorie hast du einmal die Whales, die sehr viele Bitcoins halt angestored haben, und dann hast du auf der anderen Kategorie, wie lange die da schon angestored haben. Und du siehst halt einen enormen Inflow von Bitcoin, von den Leuten, die sehr viel haben, beziehungsweise in dieser Matrix mittelfiel bis sehr viel, mhm, und langzeitige Holder von 5 bis 10 Jahren. Da siehst du halt immer in solchen Phasen, in denen wir uns gerade befinden, enorme Zinsflüsse. Und das ist sehr gut. Was du aber nicht siehst, ist die große Fluktuation zwischen Coins, also zwischen Wallets, die weniger als ein Bitcoin halten, und kurzfristige und mittelfristige Anlegern. Da ist es gerade alles noch sehr verhalten. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass halt dann viele sagen, okay, ich brauche vielleicht kurz- bis mittelfristig immer mal wieder Kapital, um irgendwas zu decken. Wer diese Whales oder langfristigen Anleger sind, kann man natürlich daraus nicht erkennen, außer, ja, das sind eben Institutionen, die diese Public Keys dann eben auch öffentlich machen.
Ja, ich bin gespannt, wie es tatsächlich mit der Haltefrist kommt. Es gibt einige Initiativen, prohaltefrist.de ist eine, die da auf jeden Fall aktuell sehr, sehr stark gegen die Abschaffung der Haltefrist natürlich schießt. Ich hatte letzte Woche einen Podcast mit dem Frank Schäffler, ehemaliger FDP, Bundestagsabgeordneter, der damals auch die Haltefrist überhaupt initiiert hat durch eine kleine Anfrage an den Bundestag. Dadurch kam das dann mit der Gleichstellung zu Gold. Das war ganz spannend, und mit dem hatten wir gesprochen, und er sagt auch, ja, also es gibt noch einige Hürden, die das Ganze durchschreiten muss. Es gibt auch einen ausgiebigen Podcast, halbstündigen Podcast mit ihm zu seiner Einschätzung. Könnt ihr euch gerne mal bei uns auf YouTube oder auch hier im Podcast eures Plattform eures Vertrauens anschauen. Heute haben wir tatsächlich in 3 Stunden, 4 Stunden Aufnahme nochmal mit Mirko von Bitcoin to Go und dem Frank zusammen. Also wir schauen mal, wir ordnen das auf jeden Fall fortlaufend ein. Abonniert da gerne und folgt da rein, sodass ihr da auf jeden Fall up to date bleibt. Und was willst du schätzen? Was ist deine Einschätzung? Ich meine, wir waren zusammen im Bundestag bei dem Roundtable und dort wurde von der CDU gesagt, aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, das abzuschaffen. Jetzt ändern sich die Stimmen da schon so ein Stück weit. Also meine Einschätzung ist, es fällt irgendeinem Kuhhandel dann innerhalb der Koalition wahrscheinlich zum Opfer, würde ich schätzen. Könnte ich mir vorstellen, auch wenn die CDU weiterhin sagt, sie wollen es halten, aber ich habe so ein Feeling und ich sehe das aktuell noch nicht kommen, dass wir es wirklich durchstehen, ja, und dass die Lobby groß genug ist, dagegen Druck aufzubauen. Ich weiß nicht, wie schätzt du das gerade ein oder was bekommst du so mit?
Es ist ein elendiges Thema.
Ja.
Das erstmal so vorab, aber also klar, ich meine, deine Zuhörerschaft sind ja auch alle pro Krypto, pro Bitcoin. Keiner wünscht sich da, dass die Haltefrist abgeschafft wird. ich finde, es sollte eine vernünftige Kalkulation vorhanden sein. Also ich möchte keine Milchmädchenrechnung sehen, die jetzt sagt, ja okay, wir würden dadurch, dass jetzt X amount of Bitcoin auf Exchanges oder Cold oder Wallets gehalten werden, dadurch werden wir dann, wenn wir jetzt einen Fixsteuersatz von 25% einführen, wie bei dem Kapitalertragssteuersatz, dadurch würden wir dann so und so viel Steuern bekommen, so wie das nicht funktionieren,
ja.
Weil dadurch viel weniger Leute Krypto traden oder halten oder überhaupt investieren würden.
Ja.
Und das würde halt bedeuten, dass finde ich total spannend zu beobachten oder zu hinterfragen, wie hat sich das in anderen Ländern entwickelt?
Ja. Ja,
oder kann man das auf andere Asset-Klassen übertragen? Ja, wie zum Beispiel, wir haben in den Niederlanden gibt es ein Proposal Box 3, das 2028 eventuell eingeführt werden soll. Bin mir sicher nach dem aktuellen Stand, aber das Narrativ ist, dass auf unrealisierte Gewinne Steuern gezahlt werden.
Ja.
Ja, und nicht nur auf Vermögenswerten, wo das gerade der Fall ist, mit einem gewissen Steuersatz, sondern auf unrealisierten Vermögenswerten. Das hat in Norwegen wurde das versucht. In Schweden wurde das versucht und ist in beiden Ländern gescheitert. Das versucht man in Dänemark jetzt auch.
Ja.
Und das ist einfach ein enormes Druckmittel und natürlich auch ein enormes, wie kann man sagen, es ist einfach brutal restriktiv für Leute, die nicht nur traden möchten und kurzfristig Gewinne mitnehmen möchten, sondern Bitcoin ist mittlerweile einfach auch ein Altersvorsorgemittel für einige geworden.
Ja.
Einige sagen zuverlässiges Altersvorsorgemittel, genauso wie ETFs oder Aktiensparpläne oder irgendwas anderes. Und das sollte man dann irgendwie fairer behandeln. Und dann müsste man einfach gucken, okay, klar, wenn man jetzt Trader besteuert, das finde ich völlig in Ordnung. Das wird auch im Optionshandel so gemacht oder allgemein. Aber
ein rückwärts. Also ja, genau andersrum tatsächlich jetzt mit dem aktuellen, mit dem neuen Modell, was sie anplanen, wäre es ja genau andersrum, dass du nicht mehr die Haltefrist hast. Ja, somit wird das langfristige Anlegen bestraft, wenn du so möchtest, oder abgestraft.
Ja, genau.
Und das kurzfristige Trading wird mit 25% pauschal, also 26 und ein paar zerquetschte, wird es eigentlich bevorzugt, ne, weil es nicht mehr dann tatsächlich höchstwahrscheinlich mit einem persönlichen Steuersatz, sondern mit 25% Abgeltungssteuer besteuert werden würde. So ja. Die aktuelle Lesart des Ganzen.
Genau, völlig korrekt. Das heißt, der langfristige Anleger wird eher bestraft.
Genau.
Ja, welche Incentives hat man dann? Ich meine, für uns als Exchange ist es natürlich total, total blöd, wenn man das so salopp sagen darf. Aber ich hoffe, dass es dort auch irgendwelche Workarounds gibt. Viele traden natürlich auch mit ihrem Geschäftskonto. Ich weiß nicht genau, ob das auf Geschäftskonten genauso zutrifft. Für Privatanleger ist es natürlich immer, ja, ein Griff ins Klo und das ist total schade. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch keine Prognose geben, wie sich dieses Trading-Verhalten oder das Anlageverhalten in Deutschland dann verändern wird.
Ja.
Aber mein Gefühl sagt, und ich meine, das hast du ja auch bestätigt, und es ergibt einfach Sinn, dass man dann eben keine Kryptos einfach langfristig mehr halten möchte, weil eben der Cash-Bestand einfach nicht mehr da ist und die Steuern mit diesem Cashbestand eben nicht mehr oder mit dem Bestand, was man hat, eben nicht bezahlen werden können.
Ja, definitiv. Also es ist, glaube ich, spannend. Gerade gibt es ganz, ganz viele Themen, gerade auch lokal für uns in Deutschland. Thema Haltefrist, Thema Makro. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, wo wir auch, glaube ich, das ein oder andere graue Haar dieses Jahr mehr bekommen haben. Also jeder, der tief in Krypto unterwegs ist. Und ich würde sagen, lass uns, wenn ich gerade so auf die Zeit blicke, ich glaube, wir hätten noch 20 Fragen mehr, ja, im Set, aber dann würden wir wahrscheinlich noch anderthalb Stunden weitersprechen. Lass es uns mal ein Stück weit zusammenfassen und vielleicht den Leuten nochmal ein, zwei Sachen mit auf den Weg geben. Was würdest du sagen, was sind so die Top 2 oder 3 Portale, wo du dein Intelligence, deine Informationen dir herholst, mit denen du regelmäßig arbeitest?
Von dir? Nein, unser Austausch finde ich immer total spannend. Ich habe einen Telegram News Channel oder so oder Gruppe, ja, je nachdem. Unfolded heißt der, den gibt's auch für DeFi, der ist total cool. Da bekommt man immer die wichtigsten Krypto-News reingeflattert, auch so was Institutionen oder das Verhalten von Institutionen im Kryptomarkt angeht. Total spannend. Dann, ich finde The Block auch total gut. TheBlocks.co. Da bekommt man immer sehr zuverlässige Informationen, geht auch ein bisschen in die Tiefe. Ansonsten, wenn man sich On-Chain-Metriken anguckt, dann klar, Glassnode und CoinGlass, die aber teilweise auch sehr gleich sind. Also da soll man einfach eben gucken, welche UI einem besser gefällt. Mhm. Und eigentlich täglich einfach nur TradingView. Ich habe so einen Premium-Account bei TradingView und wenn man auf Bitcoin klickt, also Bitcoin USD oder Bitcoin Euro, dann bekommt man unten immer so einen kleinen Blitz angezeigt und dieser Blitz zeigt einem die letzten Updates. Und da kriege ich einfach brutal viele Informationen her, was irgendwie mit einigen Protokollen auch los ist, wenn ich jetzt faul bin und nicht unbedingt researchen möchte. Und genau, das sind so die meisten Outlets. Klar, man hat dann immer mal wieder so ein, zwei YouTube-Videos, die man total spannend findet. Ob das jetzt dann weiterhin in technischen DeFi-Bereich reingeht oder jetzt oberflächlich nur über Makro gesprochen wird. Mhm. Da sind da solche Experten wie zum Beispiel Benjamin Cohen vom Cryptoverse, finde ich total cool. Und natürlich dann auch einige Influencer aus Deutschland, die natürlich immer sehr gute Takes haben. Und irgendwas greift man sich dann immer raus. Ich backteste das meistens immer. Das heißt, wer hat was in der Vergangenheit gesagt und hat das dann heute noch Relevanz? Oder sind das einfach nur irgendwelche Hype-Themen gewesen? Und dann hat man so ein schönes Portfolio an News-Outlets, an die man sich immer hält.
Und wie machst du das Backtesting? Hast du ein spezielles Tool, was du dafür nutzt? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, klar kannst du halt sagen, du hast dann irgendwie einen Connector bei Cloud oder so. Aber irgendwie vertraue ich mir da immer erst selber, weil ich weiß dann manchmal nicht, ob Cloud sich das dann manchmal irgendwie falsch sieht. Ja. Ich gehe einfach dann, die Videos gucke ich mir dann irgendwie vor ein, zwei Jahren an, irgendwie zwei, drei. Oder wenn man dann einen gefunden hat, dann bleibt man dem ja auch häufiger treu und kann dann sagen, hey, das hast du aber nicht gesagt. Oder du hast die ganze Zeit gesagt, Bitcoin geht die ganze Zeit nach oben anhand der und der und der Faktoren. Ja. Und es ist einfach nie eingetroffen. Oder es ist einfach immer genau das Gegenteil, diese klassische Jim Cramer. Ne? Es gibt ja auch so einen Fund, der sich Inverse Jim Cramer nennt. Ja, der ist, jedes Mal, wenn er was sagt,
das Gegenteil.
Passiert das Gegenteil. Ja, ja. Das war ja nicht nur bei Bear Stearns so. 2007 sind die pleite gegangen. Naja, sondern auch immer noch. Und dieses Portfolio ist einfach unschlagbar. Ja. So, und und solche YouTuber oder Journalisten kickst du dann natürlich irgendwann und dann konzentriert sich das immer weiter auf einen gewissen Kreis oder auf ein gewisses News-Outlet, auf das man sich dann bezieht. Und alle Informationen, die dann reinlaufen, da bildet man sich irgendwie so seine eigene Meinung. Ich bilde mir immer jetzt will ich keine Werbung hier für Bild machen, aber ich
bilde dir deine Meinung.
Genau, bilde dir deine Meinung, genau, oh mein Gott. Ich versuche mir immer erst meine eigene Struktur zu bauen. Ich aus allen Informationen, die ich irgendwo habe, gucke mir das alles technisch an und überlege dann, okay, passt das? Und vergleiche das dann mit den ganzen Leuten, die da draußen eben was zu sagen haben, wo ich eben denke, die haben ja relevante Argumente. Ja. Und dann kann ich dann sagen, okay, passt das mit meinen eigenen Meinung überein oder nicht? Und und dann ist man sich sozusagen schon fast sein eigenes News-Outlet.
Ja, also viel, viel Learning by Doing und einfach gegentesten, stimmen die Thesen, die von den Leuten, die Videos gemacht haben, sind die überhaupt aufgegangen, sodass man einfach zurückgeht und guckt, okay, hatte das Substanz, und warum überhaupt, ja.
Genau, dann muss man eben selber entscheiden, ob man dann eher irgendwie in die technische Analyse geht oder eher in einfach nur Krypto-News.
Ja.
Krypto-News sind ja auch teilweise einfach nur neutral, die haben ja keinen Meinungsinhalt.
Ja.
Und dann muss sich irgendwie jeder einiges anders zusammenklassen. Ich meine, ich arbeite jetzt in der Industrie, für mich ist es halt einfacher, weil das mein Bread and Butter ist und dementsprechend kann ich damit auch meine Zeit verbringen. Wenn ich jetzt einen habe, der 9-to-5
weiß ich jetzt nicht, im Straßenbau zum Beispiel arbeite, was ich unglaublich respektiere, oder als Zahnarzthelfer oder als Jurist oder sei es drum, also alle diejenigen, die jetzt mit dem Finance- oder Krypto-Brei jetzt nicht täglich was zu tun haben,
ja,
möchte man natürlich dann eine verlässliche Quelle haben und kann sich nicht ständig mit der Materie beschäftigen.
Ja.
So, und da sind eben, wie gesagt, Cryptoverse, Glassnode oder eben Unfolded, also diese drei Quellen finde ich immer sehr gut.
Ja, packen wir euch auch gerne nochmal die Links in die Shownotes, und vielleicht hast du noch ein Video, was du zuletzt sehr, sehr gut fandest, dann können wir das auch nochmal so als dein Highlight-Video mit dazu packen. Oder
um sogar noch Werbung für uns zu machen, wir haben ja auch einen wöchentlichen Newsletter,
ja,
und Bitcoin Alpha, den ich wirklich objektiv betrachte, sehr, sehr gut finde.
Mhm.
Also der ist sehr gut analysiert und geht auch sehr in die Tiefe, auch in vielen verschiedenen Sprachen vorhanden. Ja, wie gesagt, nicht nur Werbung in eigener Sache, sondern einfach auch ein gutes Blatt, wie mein Opa früher gesagt hat.
Ein gutes Blatt, genau. Ja. Wenn ihr Lust habt, das gute Blatt zu abonnieren, packe ich euch den Link gerne auch noch in die Shownotes. Und damit sind wir bei einer Stunde angekommen. 45 Minuten haben wir uns vorgenommen. Ich würde sagen, akademisches Viertel eingehalten. Julian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns demnächst sicherlich auf den Events, die da so stattfinden. Eine der Sachen, die ich da noch ansprechen wollte, ihr seid im Gegensatz zu vielen anderen Playern tatsächlich echt auf so klassischen, Events wie den Börsentagen. Da bin ich auch unterwegs, weil ich halt glaube, genau dort, wo die Leute eher traditionell investieren in Aktien, Rohstoffe, ETFs, ist es wichtig, vor Ort zu sein, Vertrauen aufzubauen, zu educaten. Ich habe gesehen, die Vorträge zum Thema Krypto kommen immer gut an. Also ich habe da bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte meinen ersten Börsentag in Dresden um 16 Uhr Vortragszeit und ich habe gedacht, ey, wenn da 10 Leute sitzen, dann ist gut. Ey, der Raum war voll. Damit hätte ich nie gerechnet und finde das echt cool. Und da kommt auch immer eine tolle positive Resonanz. Aber es ist auch schon so diese grundsätzliche Überzeugungsarbeit, die man dort machen muss noch, den man eigentlich mit bekannten Freunden, Verwandten irgendwie vor 5, 6 Jahren schon gemacht hat. Also da muss man auf jeden Fall einen langen Atem haben, um dort zu überzeugen. Aber ich finde es super wichtig, genau dort zu sein, wo Leute eventuell auch skeptisch sind, Fragen haben, und genau da einfach in den Diskurs zu gehen. Und das finde ich echt gut, dass ihr das macht. Und ja.
Spannend. Ja, aber Erik, also um die Blumen nochmal zurückzugeben, das machst du ja auch und du bist ja auch seit Jahren aktiv und versuchst dann vor allem über die Bildungsschiene da auch immer weiterhin am Ball zu bleiben und eben auch mit deinen Vorträgen das irgendwie greifbar zu machen. Und ja, ich meine, wir sind auf einigen Börsentagen unterwegs, dort haben wir uns auch kennengelernt.
Genau.
Und ja, also weiterhin, ja, sollten wir das weiterhin auf jeden Fall so bestreiten.
Definitiv. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, packt es uns gerne in die Kommentare oder schreibt es uns an info@cryptonerds.com. Ich packe auch nochmal den Link zu Julians LinkedIn-Profil rein, sodass ihr euch da auch gerne connecten könnt, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten hoffe ich, es hat ein bisschen Spaß gemacht, und lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne, seid lieb, bleibt bullish und seid neugierig, und eine schöne Woche euch. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.